Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe gedacht, es sind mehr da am Eidlinger Pfingsttreffen da, aber wenigstens seid ihr gekommen. Also der heutige Abend ist... Um Gottes Willen, riskier Vertrauen. Heute Abend kann der beste Abend vom Rest deines Lebens werden. Ja. Ich habe mir so gedacht, dass das euch gefällt, ne? Um Gottes Willen, riskier Vertrauen. Ich möchte euch das zeigen, was das heißt. Ich habe all meine Euro zusammengekratzt. Das sind 5, 15, 25, 45. Wie viele Gummibärchen kriegt man dafür? Ein paar, viele. Danke. Ich werde jetzt irgend so ein fieses Gesicht suchen da, im Publikum. Ich habe schon eins gefunden. Habt ihr eine Kamera irgendwo hier? Ja, haben wir. Das ist das fiese. Wir müssen kurz in die Kamera lächeln. Ja, das ist der fiese. Es guckt schon böse, ne? Es guckt irgendwie schon böse. Wie heißt du?
Felix.
Felix. Felix. Ja, so schon, mit schon I oder E? Schon deutsch. Felix. Das ist Felix. Herzlicher Applaus. Felix, ich gebe dir jetzt meine 45 Euro und ich will sie einfach am Schluss wieder zurück. Klar. Riskier Vertrauen. Oder das sind meine letzten Euro. Ich werde dann, wenn mein Benzin alle ist, werde ich nach Hause trampen müssen. Ich werde dich auch nicht mehr finden, weil ich kann mich mein Namen nicht mehr merken. Also Stefan ist plötzlich nicht mehr da mit meinem Geld. Und, du musst einfach wieder kommen. Wichtig beim Vertrauen ist, dass wir wissen, wem wir vertrauen. Das macht einen großen Unterschied. Es kam mal einer zu mir. Ihr seid auch noch da, ja? Ihr seid dabei. Ja, ihr hört zu, hä? Gut. Könnt ihr ab und zu mal so, jo, machen so. Ja, cool. Also, ich habe mal einen getroffen. Ja, das ist cool. So müsste man predigen. Das ist ein Motivator im Rücken. Könnt einfach zuhören. Also, ich habe mal einen getroffen, der auf der Straße in St. Gallen, wo ich studiert habe. Das ist in der Schweiz, ja? Das ist die schöne Schweiz, ja? Und in der Schweiz. Und der hat mir gesagt: Hey, ich bin verschlagen worden, also zusammengeschlagen worden. Bitte gib mir Geld. Habe ich gesagt: Wie viel brauchst du? Ich bin naiv oder ich bin Schweizer. Und er hat gesagt: Ich brauche 200 Euro. Ich war Student, das ist viel Geld, aber ich hatte irgendwie so viel auf dem Konto, bin zum Postomat, Bankomat gegangen, habe das Geld da rausgelassen, habe es ihm in die Finger gedrückt, weil er irgendwie. Ich bin einfach nett, ne? Gott hat mich so naiv gemacht. Und dann hat er gesagt, ja warte, ich muss irgendwas da handeln. Die haben mich zusammengeschlagen, da haben mir meine Papiere weggenommen. Ich muss irgendwie jetzt da weggehen, du musst kurz warten. Und ich bin so naiv und warte. Ich bin noch viel naiver, ich bestelle mir eine Cola und ihm auch eine. Und da sitze ich da im Restaurant mit meiner Cola und ich warte. 4,50 Franken habe ich für die bezahlt. Ich glaube, 4,50 was. Einen halben Liter Cola, ich habe ihn getrunken, nach 15 Minuten war er nicht da. Habe ich gesagt, ich trinke jetzt mal seine auch noch, dann wird es mir nicht übel nehmen. Ich habe 2 Colas getrunken und der ist natürlich nicht mehr gekommen. Ich weiß noch nicht, ich habe Vertrauen riskiert und habe verloren. Mich haben diese 2 Colas, das waren die teuersten Colas meines ganzen Lebens. 209 Euro oder so habe ich bezahlt für die. Ja? Versteht ihr, es ist so wichtig, dass du dir überlegst, wem will ich vertrauen? Soll ich Markus vertrauen, dem ich das Geld gegeben habe? oder der ist vielleicht irgendwie weg und macht sich ein schönes Leben mit meinen 45 Euro. Fliegt nach Teneriffa. Griechenland wäre günstig im Moment, ja? Ja? Also ich glaube, für 45 Euro kriegst du nicht nur einen Flug, da kriegst du gleich eine Halbinsel, ja? Kannst du es dann vermieten und so, deine Freunde da mitnehmen? Hat ja 2, 3 da. Ja? Ja. Oh, ja. Ja. Es ist wichtig, dass du dir überlegst, wo und wem möchte ich Vertrauen riskieren. Heute spielt Schweiz gegen Deutschland. Hat gespielt. Deutschland?
Schweiz.
Wer hat verloren? Nee. Wie viel war? 5:3 für? Meine Fresse! Das glaubt jetzt niemand. Jetzt geht mein Beispiel nicht mehr auf. Ich war ja überzeugt, dass wir verlieren. Aber ist keine Frage, wenn Schweiz gegen Deutschland spielt, wir verlieren immer. Weil ihr seid besser. Ihr seid ja auch nur größer. Und hätte mir Hätte mir vor dem Spiel jemand gesagt, so ein Schweizer Fußballer, vertrau mir, wir werden 5-3 gewinnen, hätte ich gesagt, ja klar doch. Ich riskiere bei dir kein Vertrauen, ich riskiere höchstens vielleicht ein bisschen Hoffnung, aber sicher nicht Vertrauen. Weil die Schweiz ja immer verliert. Also irgendwas ist das da falsch gelaufen, extra für mich, das ist ja schön, ne? Habt ihr auch ein bisschen mitgefeiert wenigstens? Ja, wer ist aus der Schweiz da? Schön. Du hast eben auch Füdli-Bürger verstanden.
Richtig,
Füdli-Bürger. Schön. Also es ist wichtig, dass wir überlegen, wem möchte ich vertrauen? Und es gibt so viele Male im Leben, wo du enttäuscht wirst. Vielleicht hat deine beste Freundin dich gerade sitzen lassen, dein bester Freund. Oder irgendwie deine Eltern haben dich enttäuscht. Und du entscheidest dich vielleicht, ich vertraue niemandem mehr. Ich werde nie jemandem mehr irgendwann mein Herz öffnen, nie jemandem meine Liebe geben, weil ich werde verletzt. Und das ist genau der Punkt. Vertrauen riskieren heißt, du investierst in jemanden und du gibst ihm das Recht, dich zu verletzen. Ich habe geheiratet vor 8 Jahren. Und ich habe diese Frau damals geliebt und heute noch. Und ich habe ihr das Recht gegeben, mich zu verletzen. Ich hätte auch darauf verzichten können und sagen, ich heirate nie, weil ich bin schon so viel verletzt worden, ich heirate nie. Aber dann hätte ich all das Schöne verpasst. Ich habe Kinder gekriegt, 2 Mädels. Jungs kriegen Jungs, Männer kriegen Mädels. Come on. Also, ja, das ist cool. Das mit dem Kinderkriegen ist absolut cool. Mach das. Wirklich. Absolut cool. Family ist sowas Cooles. Absolut. Heirate zuerst. Das macht vieles einfacher und sympathischer. Aber Family ist cool. Und diese Mädels, seit ich diese Mädels habe, habe ich wieder Angst in meinem Leben. Was ist Christ, hat man keine Angst. Aber, oder ich bin jetzt nicht da, die sind zu Hause, ein ganzes Wochenende allein mit Mama. Oh, oh, oh. 3 Mädels allein zu Hause, was da alles nur geschieht. Und du musst loslassen, als Papa musst du loslassen. Du kannst nicht alles kontrollieren. Und die Kleine fliegt vom Balkon oder irgendwas, stellt die an. Ja, meine Kleinste hat kürzlich den Komposteimer hat die gelutscht. Und noch ganz andere Dinge, die wollt ihr gar nicht wissen. Das ist unglaublich. Und als Papa musst du manchmal einfach wegschauen. Oder? Und du kommst an den Punkt, wo du das Leben nicht mehr im Griff hast. Und ich habe gemerkt, ich muss lernen, Vertrauen riskieren. Weil ich geheiratet habe, weil ich Kinder habe, muss ich viel mehr auf diesen Gott vertrauen, der zu meinen Kindern gucken kann. Der zu meiner Frau schauen kann, der zu mir schauen kann, weil ich habe es nicht mehr im Griff. Es ist so wichtig, dass du dir überlegst, in wen riskiere ich Vertrauen. Ich habe mich für Nathanael entschieden. Vielleicht werde ich enttäuscht. Ich hoffe es nicht. In der Bibel hat es einen, der fasziniert mich. Der heißt Daniel. Wer heißt alles Daniel hier? Ich liebe diese Geschichte, weil ich habe ein Team. Ich leite ein Team mit 6 Leuten. Davon ist eine Frau. Wir haben 5 Männer. Und davon heißen 3 Daniel. Es hat sich ein 4. beworben, der heißt auch Daniel. Dem einen Daniel sagen wir Dan. Das ist ein Problem, weil wir haben einen, der heißt nicht Daniel, der heißt Sam. Also es ist ganz schwierig. Und wenn ich mal so Dan oder Daniel rufe, kann ich mal einen Kaffee kriegen, kriege ich 5. Ja? Das ist das Coole. Ja. Aber dieser Daniel in der Bibel, der fasziniert mich, weil der Vertrauen riskiert hat. Und der hatte es nicht einfach. Manchmal meinen Christen, wir Christen, ich als Christ, meine manchmal, wenn ich mit Gott lebe, wird alles gut. Und das ist nicht so. Das ist nicht so. Gott hat dir kein gutes Leben versprochen. Er hat dir ein ewiges Leben versprochen. Das ist ein Unterschied. Und vielleicht gehst du durch Zeiten im Leben, die sind nicht gut. Und vielleicht lassen sich diese Zeiten nicht wegbeten. Daniel war 16 Jahre alt, als er verschleppt wurde aus Israel von Nebukadnezar nach Babylon. 16 Jahre in ein fremdes Land. Stell dir vor, wir Schweizer mit unserer ganzen Kampfkraft, mit der besten Armee der Welt, ja, haben wir ja. Wir stürmen Deutschland, wir stürmen den Pfingsttreffen Eidingen und nehmen euch alle mit. Come on! Wir schnappen uns die Gummibärchen, wir schnappen uns die Sisterbugs, alles nehmen wir mit in die Schweiz. Gut, das wäre jetzt keine Strafe für euch, das wäre cool, ja. Das ist ihm passiert. raus aus der Heimat. Und das Problem war, das war nicht einfach bis übermorgen, das war 70 Jahre lang. Die nächsten 70 Jahre müsstest du in unserer dreckigen Schweiz leben. Wow. Gut, das Beispiel geht nicht auf. Nehmen wir Österreich. Also. Nein. Oder Holland, ihr mögt doch Holland so, ja? Ihr werdet verschleppt nach Holland. Und das passiert Daniel. Er wird verschleppt nach Holland. Aber dann kommt das Gute. Man meint, ja, Gott meint es gut, oder? Er wird vom König gesehen als einer, er war weise, er war schön, er war, was heißt das alles im Vers 4, Daniel 1,4. Keine Gebrechen hatte, begabt, weise, klug und verständig. Und er wurde ausgewählt, am Königshof zu dienen. Er durfte 3 Jahre in die beste Ausbildung, die es gab. Und er durfte alles essen, was der König auch aß. In der Schweiz wäre das Rösti und Fondue, meine Zeit. Das ist cool, oder? Und Daniel hat nicht gesagt, danke Gott, wenigstens etwas, weil es mir so schlecht geht. Sondern hat gesagt, nein, ich esse das nicht. In Daniel 1,8, lest das mal mit mir. Wo lest ihr? Ihr lest es? Habt ihr einen Screen irgendwo? Ah, da ist er. Ja, lest mal. Daniel 1,8, da heißt es, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er hat gesagt, ich esse das nicht, weil wir in Israel kein Fleisch essen, das geopfert wird. Und das vom König wird ganz sicher geopfert. Und wir trinken keine starken Getränke, wir trinken keinen Wein. Ich mache das nicht, auch wenn ich im Ausland bin. Auch wenn es Gott, ich müsste ja gar nicht mehr zu Gott halten. Er hat mich ja verschleppen lassen. Also was will der Gott noch von mir? So denken wir. Gott tut mir was Böses, also wieso soll ich mit Gott leben? Gott tut mir was Gutes, ja gut, dann bist du wieder okay, Gott. Und er sagt, nee, ich halte mich an Gott fest, ich riskiere Vertrauen. Und er sagt, gebt mir nicht das zu essen, ich will nur Gemüse essen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich würde sagen, gebt mir alles Fleisch, ich will kein Gemüse essen. Ja? Aber er isst kein Fleisch, er will nur Gemüse. Gut, im Hebräischen heißt Gemüse alles ausgesät, das können auch Korn und Getreide. Also, er hat noch Brot gekriegt, immerhin, ja. Und er will nur das essen, sagt er. Nur das essen. Und die anderen sagen zuerst, nein, ich habe Angst, weil der König bringt mich um, wenn du nachher schlechter aussiehst als die das Fleisch essen. Nee, gib mir 10 Tage. Er kriegt 10 Tage, er isst nur das Gemüse. Und er und seine 3 Freunde sind zu viert, die essen das und sie sehen besser aus als die anderen. Und sie dürfen das deshalb 3 Jahre durchziehen, 3 Jahre dieses Programm, und sie essen nur das. Und am Ende heißt es, das ist 19, Vers 19 bis 20, seid ihr noch da? Ihr seid euch da. Vers 19 bis 20, ihr dürft hier mitlesen, ja. Das andere wäre ein bisschen mühsam. 19 bis 20, und da heißt es, und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael, Asaria gleich war. Niemand, der ihnen gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Und in ein Vers weiter heißt es, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger, oder hebräisch einfach, es heißt vielmal, nicht nur 10-mal, sondern einfach vielmal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Land. Das ist krass. Daniel riskiert Vertrauen, er hält an den Geboten fest, obwohl er gar nicht mehr in seinem Land ist, wo er das müsste. Er hält an Gott fest, hält ihm Treue, und er wird am Schluss siegreich. Er wird belohnt für seine Treue. Er ist immer noch deportiert, er ist immer noch 70 Jahre im Ausland, und an der Situation hat sich nichts geändert. Und ich merke, ich habe so viele Gebete in meinem Leben, da ändert sich nicht das, was ich mir wünsche. Aber ich weiß, wie Daniel, wenn ich an Gott festhalte, ich riskiere Vertrauen, dann werde ich am Schluss siegreich sein. Immer wieder versuche ich das in meinem Leben. Gott hat mich herausgefordert, meinen Job, ich habe Lehrer gelernt, hat gesagt, ich will nicht mehr, dass du Lehrer bist, ich will, dass du predigst, und ich habe diesen Lehrerberuf aufgegeben, der sicheres Geld ist in der Schweiz, oder? Und ich bin Prediger geworden und lebe jetzt von Freunden, die meinen Lohn zahlen. Und das ist vielleicht ein kleiner Schritt, aber es ist Vertrauen, ich riskiere Vertrauen, dass Gott mich durchträgt und dass das, was er mit meinem Leben vorhat, richtig ist. Und das ist genauso in deinem Leben. Du musst nicht Prediger werden. Du musst nicht deinen Job aufgeben, aber was riskierst du für deinen Gott? Gott sehnt sich nach Menschen, die wie Daniel sagen, ich halte mich an dir fest. Jakob in der Bibel, ich halte mich fest. Er hat mit dem Engel gekämpft und gesagt, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Kämpf mit Gott und lass ihn nicht los. Riskier Vertrauen und am Ende wirst du siegreich sein. Und es gibt 2 Dinge, die wir von Daniel lehren können. Es gibt nicht immer macht Gott dein Leben, in deinem Leben alles sauber. Das wird nicht so sein. Vielleicht wirst du 70 Jahre in dieser Gefangenschaft bleiben. Nicht alles macht er einfach weg. Aber am Ende wirst du siegreich sein. Und der Punkt ist, es geht nicht darum, was deine Umstände sind. Die Frage ist, was machst du mit deinem Herz? Es gibt im Leben Umstände, die kannst du nicht ändern. Die kannst du nicht ändern. Er als Daniel, er konnte nicht ändern, dass er gefangen war. Er konnte nicht zurück zu seiner Familie in die Heimat. Er konnte das nicht ändern. Aber er hat auf sein Herz geachtet und das ist seine Verantwortung. Und ich sehe so, ich habe als Lehrer in einem Justizheim gearbeitet, da hat es verhaltensoriginelle Jugendliche, die wurden kriminell und haben da bei mir Schule gehabt. Also das war ganz, ganz cool. Da ist ab und zu mal ein Stuhl durchs Schulzimmer geflogen und so. Ja. Also, die sind wie ihr, ja. Ja, völlig easy, völlig easy. Auf jeden Fall, diese Jungs haben sich manchmal hinter ihrer Vergangenheit versteckt und haben gesagt, weißt du, ich bin halt so. Guck meine Familie an, guck meine Eltern an. Guck meine Freunde an, was die alles getan haben. Ich bin halt so, ich kann nicht anders. Guck meinen Onkel an, was der mir angetan hat. Ich kann nicht anders. Guck diesen Lehrer an, was der mir gesagt hat. Ich habe einen Schüler gehabt, der Lehrer hat ihm gesagt, du bist dumm, du kannst nichts. Vom Lehrer. Stell dir vor. Und die haben sich hinter dem versteckt und gesagt, ich kann halt nicht anders. Deshalb bin ich so. Deshalb bin ich so kaputt und ich lebe mein Leben kaputt. Und ich habe gesagt, das sind die Umstände. Versteck dich nicht hinter deiner Vergangenheit. Denn Gott hat eine Zukunft mit dir. Gott hat eine Zukunft mit dir. Mit dir, wie du jetzt da sitzt. Sogar Simon mit meinem Geld. Gott hat eine Zukunft mit dir. Gott hat eine Zukunft mit dir und mit euch auch. Jo! Come on, ja, das ist so halbe Euphorie. Habt ihr es verstanden? Gott hat eine Zukunft mit euch. Das ist krass. Versteck dich nicht hinter den Umständen, die kannst du nicht ändern. Schau auf das, schau auf dein Herz und halte fest an diesem Gott. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen diese Woche, da war einer aus Indien. Mit 12 Jahren musste er mit seinen Eltern in die Schweiz nach Deutschland umziehen. Hat kein einziges Wort, er wäre lieber in der Schweiz, hat kein einziges Wort Deutsch gesprochen, nix. Da kann man sagen, oh komm, meine Eltern, was macht ihr nur? Ich lasse mich jetzt mal hängen, ich lasse mich gehen. Aber er zieht es durch. Er lernt, das war vor 4 Jahren mit 12, er lernt superschnell Deutsch sprechen. Er überspringt 2 Klassen, weil er plötzlich fließend Deutsch spricht. Er macht, gerade jetzt hat er das schriftliche Abi in Dresden gemacht. Und er hat 2 mathematische Probleme gelöst, die Jahrhunderte alt waren. Das ist krass. Weil er nicht auf die Umstände geschaut hat, sondern sich investiert hat mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Er hat zum Beispiel, das haben nur Computer geschafft, eine Wurfparabel, wenn so eine Kugel fliegt, wie dann, wenn sie die Wand anschlägt, wie dann der Austrittwinkel bei der Wand ist. Faszinierend, hä? Ja gut, solange der nicht bei euch an die Birne klatscht, interessiert es euch nicht. Aber es ist faszinierend, es war ein Problem von Newton, das war Jahrhunderte alt und er als 16-Jähriger hat gelöst, was jahrhundertelang Wissenschaftler nicht geschafft haben. Weil er sich nicht gesagt hat, ich musste von meinen Freunden weg aus Indien, ich muss dieses Deutsch da lernen, da kommt ja keine Sau raus. Nee, er hat sich investiert, er hat gelernt, hat 2 Klassen übersprungen und Gott hat ihn gebraucht. Und du musst nicht super gescheit sein, blitzschnell im Denken. Gott braucht dich mit den Begabungen, die du hast und jeder hat irgendwelche Begabungen. Die hat Gott in dich hineingelegt. Und mich fasziniert, oder er hat sich nicht auf diese Umstände da geachtet, sondern er hat geachtet, was ist mit meinem Herz? Ich investiere, wie Daniel, ich investiere in das. Ich halte mich an meine Zukunft, an das, was Gott in mich hineingelegt hat. Und ich halte Gott die Treue. Mich fasziniert das in Daniel so. Das Zweite ist, dass Gott diese Treue belohnt. Gott belohnt diese Treue, denn er sehnt sich nach Menschen, die auf ihn bauen. Verstehst du, es gibt zu viele Menschen, die glauben an Gott, zu viele. Das ist noch kein Ding, wenn du da sitzt und an Gott glaubst, das ist noch kein Ding. Nix. In der Bibel heißt es, der Teufel glaubt auch an Gott. Und wie, er fürchtet sich mit Zittern. Er weiß mehr als du und ich, wer Gott wirklich ist. Aber nur glauben, danach hat Jesus nicht gesucht. Es gibt diese krasse Story. Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt, hey Jesus, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? fahren nach Eidlingen ins Pfingsttreffen. Nee, hat Jesus nicht gesagt, aber es wäre eine coole Antwort, ja. Da hat er gesagt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus sagt, halte die Gebote. Und der Mann sagt, das tue ich alles. Er ist ein frommer, netter Christ. Ja? Im heutigen Sinne, damals noch nicht, oder? War ein Jude, ein guter Christ, er hält die Gebote. Und Jesus sagt nicht, super cool, jetzt bist du mit beiden Füßen eigentlich schon fast im Himmel, oder zumindest mit einem großen Zeh oder irgendwie so. Nee, er sagt, dann geh jetzt nach Hause, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Puh! Alles, was du hast, auch wenn das wenig ist, ist das viel. Ja? Und wir sind super froh, hat Gott das dem gesagt und nicht mir. Und wenn man das theologisch hört, in Predigten hört man immer, ja weißt du, Jesus will halt nicht, dass die ganz Reichen da zu viel Geld haben. Man soll sein Herz nicht ans Geld hängen. Ist alles richtig. Aber ich lese diese Bibelstelle, da kommt einer zu Jesus, der ist wie du und ich. Er glaubt irgendwie vielleicht an Gott wie du und ich. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, kein Ding, oder? Und wir sagen, ja, ich glaube an dich. Ich habe die Gebote gehalten. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Oder zumindest weiß das niemand. Ja, oder, ja. Ich habe das nicht gemacht. Und wir denken, da sind wir mit einem Fuß schon im Himmel. Und Jesus sagt, nicht super, er sagt, verkauf alles, was du hast, folg mir nach, oder? Glaube ist Nachfolge, es ist mehr als das, was du einfach nur so tust. Und was wäre, wenn Jesus dir heute Abend sagt, gib alles weg, was du hast und folge mir nach? Das ist jetzt ein bisschen viel. Der Mann in der Bibelstelle, der läuft traurig weg, weil er so viel Geld hatte. Und genau das ist das Problem. Wir sagen, der geizige Typ da, ja, das muss ein Schweizer sein oder ein Schwabe. Hä? Aber nein, er war wie du und ich. Hä? Was ist, wenn Gott dich heute Abend herausfordert und sagt, verkauf alles. Ich glaube, heute würden 8.000 oder 5.000 Leute traurig nach Hause gehen und sagen, dieser Preis ist mir zu hoch. Aber ich glaube, nach diesen Menschen sucht Jesus wieder. Du musst nicht dein Geld weggeben. Aber ich habe gerade vor 2 Wochen diese Frau erlebt, die hat diese Bibelstelle gehört, war in einer Predigt dabei und sie hat ihr Geld weggegeben. Musst du nicht. Aber was ist es, was Jesus von dir will? Ich glaube, dass sich in Europa so wenig tut, weil so viele Menschen mit ihren Hintern nur auf dem bequemen Bank sitzen und denken, ja, das reicht schon. Aber Jesus sucht sich nach Menschen, die nachfolgen. Was bist du bereit zu riskieren für diesen Jesus? Und du wirst sehen, du wirst siegreich sein. Du wirst siegreich sein. Oder ich möchte jetzt zum Schluss eine Story erzählen. Da war so ein Mann, der ist geklettert. Und da ist er abgestürzt und in diese Seile rein, da hat er Sicherungen rausgehauen und ist da so im Seil drin gehängt. Ja. Und da hat er gedacht, oh, jetzt muss ich da wieder rauf. Er hat keine Kraft mehr gehabt und dann kam der Nebel und alles war schlimm und er hat gemerkt, hey, die Nacht wird kalt, die werde ich nicht überleben. Ich muss da dringend rauf. Er nimmt all seine Kraft zusammen, klettert wieder hoch und er stürzt wieder ab und hängt im Seil und merkt, jetzt muss ich schaffe das nicht. Und er schreit, ist da jemand? Da kommt die Stimme. Ja. Wer ist da?
Ich bin's. Gott.
Ja, gut. So, das ist das Beste, was dir passieren kann, oder? Wenn Gott da ist. Sag, zieh mich rauf, Gott, hilf mir. Und Gott sagt, vertraust du mir? Natürlich vertraue ich dir. Dann schneid das Seil durch. Ist da noch jemand? Genauso gehen wir mit Gott um. Was wäre, wenn Gott und wenn Jesus heute in dein Leben hineinspricht und sagt, ich will dich ganz. Ich will, dass du diese Beziehung, die du so kaputt lebst, dass du die sauber lebst. Ich will, dass du auf mich vertraust. Ich will, dass du zu deinen Freunden dieses Licht von mir hinträgst und dich nicht immer versteckst. Ich will, dass du diesen Beruf, den du übst, für mich lebst. Ich will, dass du in der Familie, wo du drin bist, nicht einfach nur rummeckerst und nörgelst, sondern da habe ich dich hineingestellt. Ich will, dass du da für mich lebst. Ich will dich ganz. Ich will dein Geld. Was wäre dann? Und Jesus ist dem Typ, der traurig da davon geschlurft ist, nicht in den Rhein gesprungen und hat gesagt, ah, komm, gib mir nur 50%, ist okay. Oder gib mal 10% in die Kirche oder in die Kollekte, ist auch okay. Ach komm, lass das mit dem Geld. Glaube einfach an mich, es reicht. Nee, er hat ihn ziehen lassen, weil er sich Menschen sucht, die nachfolgen. Und glaub mir, dein Risiko wird sich belohnen. Denn Gott sieht weiter als du. Dieser Mann da im Seil, der hat die Nacht nicht überlebt. Er ist steif gefroren, am Morgen gefunden worden von der Rettungswacht. Die haben ihn dann abgeschnitten und sie haben gemerkt, dass er war im Nebel, hat nichts gesehen. Er hat nur einen Meter über Boden gehangen. Gott sieht mehr als du. Er sieht durch den Nebel. Ich hatte eine Frau bei mir in der Band, als ich jung war. Die war 14, hat eine goldige Stimme. Ich habe die in die Band geholt als Ersatz. War klar, die musste wieder gehen. Hatte ich einen Auftrag von der Band. Jetzt kommt unsere richtige Sängerin wieder. Ruf sie an und sage, sie darf nicht mehr mitsingen. Und ich war für mich klar. Ich rufe sie an und ich höre mich am Telefon sagen, willst du bei mir in der Band bleiben? Ich erschreck. Sie sagt, ja, ich hänge auf. Dickes Problem. Ich gehe zu meiner Band und sage, sie bleibt. Die sagen, spinnst du, wir haben eine Sängerin. Ja, jetzt haben wir halt eine zweite. Die andere Sängerin ist gegangen, die ist geblieben. Und ich habe mich gefragt, wieso ist mir das passiert? Wieso? Jetzt bin ich seit 8 Jahren mit dieser Frau verheiratet. Wir haben 2,5 Kinder zusammen. Riskier Vertrauen, denn Gott sieht durch deinen Nebel. Ich weiß nicht, was dein Nebel im Moment ist. Gott sieht es. Und wenn Gott dir sagt, spring, dann spring. Wenn Gott dir sagt, schneid ab, dann schneid ab. Wenn Gott dir sagt, lauf für mich, dann lauf für ihn. Und wenn Gott dir sagt, ich will dich ganz, leb für mich, dann gib dich ganz und leb für ihn. Verstehst du, du kannst nach dem Pfingsttreffen nach Hause gehen und es ist das 26. Pfingsttreffen und es wird dein Leben nicht verändern. Aber wenn du dich entscheidest, dein Leben ganz diesem Jesus zu geben, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, Gott sieht das. Dein Leben wird sich vielleicht nicht verändern. Du wirst immer noch 70 Jahre in der Gefangenschaft leben. Aber das Ende, das wird glorios sein, das wird krass sein, weil du siegen wirst. Entscheide dich, auf diesen Gott zu vertrauen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Geist kommst. Das sind leere Worte, aber es ist die Botschaft, die du uns gibst durch dein Wort. Und ich bitte dich, dass du jetzt dieses Wort in unsere Herzen hineinbrennst. Und dass du jetzt durch die Reihen gehst und zu jedem sagst, was du von ihm willst. Ich will dich ganz oder ich will dich und deine Beziehung. Ich will dich und deine Gedanken. Ich will dich und deine versteckten Süchte. Ich will dich und dein Leben. Ich will dich und deine Pläne, ich will dich und deine Zukunft. Und dass du das in die Leben hineinsprichst. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns den Mut gibst, darauf zu reagieren. Denn das ist das Beste, was uns im Leben passieren kann. Amen.